Willkommen im Märchengarten. Ich lese heute von Manfred Kieber, Der Königsgaukler. Daraus die Geburt Mantaus in der Lotusblume. Ich will euch erzählen die Geschichte von Mantau, dem Königsgaukler, und ich will erzählen, wie er in einer Lotusblume geboren wurde, als die Nacht ihren Sternenteppich breitete über das heilige Land von Indien. Viele, viele tausend Jahre ist es her, und wenn ich euch das sage, so wird es euch erscheinen, als seien viele, viele tausend Jahre eine lange Zeit. Aber das müsst ihr nicht denken. Viele, viele tausend Jahre ist eine ganz kurze Spanne Zeit. Es ist eigentlich gar keine Zeit. Viele, viele tausend Jahre, das ist so, als sei es eben erst geschehen, dass Mantau, der Königsgaukler, in einer Lotusblume geboren wurde. Ihr müsst euch nur denken, ihr säßet selber in einer Lotusblume darin. Ihre feingliedrigen, kühlen Blütenarme hüllten euch ein und in ihren weit geöffneten Kelch schauten die Sterne. Der Kelch der Lotusblume ist ein Wunderkelch, vergesst das nicht. Und nun beginnt sich der Wunderkelch zu drehen und ihr seid darin. Erst dreht er sich langsam, dann schneller und immer schneller. Es ist, als ob die Sterne um euch kreisen und bunte Bilder in endloser Reihe an euch vorüberziehen. Bilder vom Leben der Geister, Menschen und Tiere, vom Wachstum der Pflanzen und Funkeln der Edelsteine, endlose Leben, seltsam ineinander verschlungen und mit seinen Fäden mit euch verbunden, als gehörten sie zu euch. Und doch wieder von euch getrennt, denn ihr schaukelt euch ja im Schoß der Lotusblume und schaut darauf mit Augen, die zeitlos geworden sind. Seht ihr, so müsst ihr denken. Was sind dann viele, viele tausend Jahre? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehen leise und unmerklich in eines über, und es ist euch, als wäre es erst heute geschehen, dass Mantau, der Königsgaukler, in einer Lotusblume geboren wurde. Denkt euch, es wäre heute. Die Nacht breitete ihren Sternenteppich aus über Indiens heiliges Land, und auf dem Teppich der Sterne stieg langsam und feierlich ein Engel auf die Erde nieder. Und dieser Engel trug Mantaus kleine Seele in den Armen, um sie behutsam und liebreich in den Kelch der Lotusblume zu legen. Wenn ich sage, dass er Mantaus kleine Seele trug, so müsst ihr das nicht so verstehen, als wenn Mantau eine kleine Seele gehabt habe, arm an Tiefe des Gefühls und schwach an geistigen Kräften. Mantaus, des Königsgauklers Seele, war groß und stark und reich, und wenn sie oben über den Sternen ihre Schwingen regte, dann klang es, als wenn Glocken läuteten in Frieden und Feierabend. Aber es war doch nur eine Menschenseele. Und seht ihr, wenn der Engel, den jede Menschenseele zum Hüter hat, seine anvertraute Menschenseele aus der Welt über den Sternen hinabträgt auf diese Welt, dann wird die Menschenseele schwach und müde, wie ein kleines Kind, denn es ist ein weiter Weg und es dauert lange, bis sich die Menschenseele an die Erde gewöhnt und an den fremden Boden, der mehr Dornen als Rosen trägt. Ihr alle kennt das, denn ihr alle seid geboren auf dieser Erde, und euer Engel hat euch auf dem Sternenteppich hinabgetragen, wenn ihr es auch vergessen habt. Aber ihr werdet euch gewiss erinnern, wenn ich es euch wieder beschreibe. Es ist, als wäre man sehr schwer geworden, als habe man Flügel gehabt, klingende, tragende Schwingen, und diese seien einem genommen worden, so daß man nicht weiß, wie man sich bewegen soll. Es ist, als sei die Luft dick und trübe geworden, und man könne nicht mehr gut sehen und hören, man müsse das alles noch einmal ganz von Neuem lernen. Man müsse von Neuem atmen und leben lernen, aber langsamer, schwerer und schleppender. Es ist wie ein dickes Kleid, das man angezogen hat, die geschmeidigen Glieder sind wie in Watte gewickelt, und man ist müde, müde und benommen. Die Lotusblume aber dreht sich immer schneller und schneller, so daß man ganz schwindlig wird, und viele feine Fäden spinnen sich vom Kelch der Blume zu dem Boden hinüber, auf dem wir nun leben sollen, und der mehr Dornen als Rosen trägt. Die Fäden halten immer fester und fester, und man fühlt nun deutlich, daß man sie alle erst wird lösen müssen in einer langen, mühseligen Arbeit, ehe man wieder aufsteigen darf zu den lichten Fernen, aus denen man gekommen, zu der Welt über den Sternen. Nicht wahr? Ihr erinnert euch jetzt und werdet nun auch verstehen, warum Mantaus Seele so klein war, dass es aussah, als trüge der Engel ein kleines Kind auf den Armen. Leise und behutsam legte der Engel Mantaus Seele in den Kelch der Lotusblume. Er sah ernst und traurig dabei aus, denn er wußte, daß er Abschied von ihm nahm, wenn er auch stets unsichtbar um ihn sein würde, und er wußte, daß Mantao, der Königsgaukler, einen schweren und einsamen Weg wandern würde, ehe er wieder heimfand in die Welt über den Sternen. Es ist kein leichter Gang für einen Engel, wenn er seine anvertraute Menschenseele zur Erde geleitet, besonders wenn es eine starke und große Seele ist, an die sich die anderen anklammern, die ihren Weg nicht nur für sich, sondern auch für andere geht und die den Schild halten soll über allem, was atmet. Es ist schon schöner, diese Seele wieder zu empfangen, wenn sie heimkehrt in die Welt über den Sternen. »Der Erhabene segne deinen Pfad«, sagte der Engel. »Und er segne deinen Pfad allen, für die du ausgegangen bist, Menschen, Tieren und allem Leben. Ich werde für dich auf die Kette der Dinge achten, ich werde den Fäden deines Lebens folgen und deinen Stern über dir halten, im Tempel Brahmas und im Schmutz der Gosse. So werde ich immer bei dir sein, und noch ist es eine Trennung, denn Himmel und Erde sind ineinander verflochten und doch getrennt. Nun nehme ich Abschied von dir.« Es ist ein harter Weg, den du wandern wirst. Nicht oft werden solche Seelen in den Kelch der Lotusblume gesenkt, denn du wirst ein Königsgaukler sein, und du wirst sehr, sehr traurig werden, wenn du das begreifst. Und doch wirst du sehr froh werden, denn dein Weg ist ein Weg, auf dem die Dinge ineinander übergehen. Der Erhabene segne deinen Pfad. Mehr als andere braucht dein Pfad den Segen des Erhabenen, denn er ist der Pfad des Königsgauklers. Die Lotusblume drehte und drehte sich. Zahllose Fäden kamen aus ihr hervor und klammerten sich immer fester und fester an den Boden der Erde, der mehr Dornen als Rosen trägt und auf dem Mantao nun leben und in seinem Pfad wandern sollte. Da neigte sich der Engel und nahm Abschied von Mantao, dem Königsgaukler. Einer der vielen Fäden aber, die sich von der Lotusblume zur Erde spannen, zog Mantao zu seinem Elternpaar hin. Es waren arme Leute, und sie gehörten zur verachteten Kaste der Paria, aber seine Mutter glaubte, dass sie einen Königssohn geboren habe. »Als ich diesen Knaben gebar«, sagte sie zu ihrem Manne, »war es mir, als sähe ich eine der Lotusblumen, in deren Schoß die Engel die Seelen der Kinder tragen, und mir war, als sei die Lotusblume dieses Kindes größer und schöner, als sonst die Blüten der Kinderseen sind. Es ist ein Königssohn, den ich geboren habe.«
»Das meinen alle Mütter«, sagte der Mann und lachte. »Ich bin kein König und du bist eine Paria. Vielleicht wird er ein Gaukler werden an einem Königshof.«
Bald darauf kam die Pest in den kleinen Ort, in dem Antaos Eltern lebten. Sie war ein grausiger Gast. Dürr und hager wie ein Gerippe ging sie mit hüpfenden Schritten durch die Gassen und rief die Menschen zum Totentanz mit ihrer wimmernden Flöte. Alles versteckte sich vor ihr, denn wen sie ansah aus ihren hohlen Augen, der mußte ihr folgen, bis er leblos niederfiel. Sie sah nicht alle an, denn auch sie ist ein Gesandter des Erhabenen und sieht nur jene, die sie sehen darf. Als sie aber gar zu viele folgen mußten, da sammelten sich die Letzten und verließen das Dorf und gingen hinaus auf die Landstraße viele, viele Tage weit, um einen Ort zu suchen, durch dessen Gassen die Pest nicht tanzte. Unter diesen Letzten waren auch Mantaos Eltern. Der Mann schob einen kleinen Karren vor sich her mit seinen wenigen Habseligkeiten, und die Frau trug das Kind auf den Armen, von dem sie glaubte, dass es ein Königssohn wäre. Aber die Pest tanzte ihnen nach, und sie rief zuerst den Mann, bis er ihr folgte und leblos niederfiel. Da ließ die Frau den Karren stehen und ging allein weiter mit ihrem Kinde. Am Tage darauf aber sah die Pest sie an, und sie setzte sich an den Grabenrand, um zu sterben. Sie drückte ihr Kind noch einmal an sich und bat die anderen, sie mögen es mit sich nehmen und pflegen, aber alles fürchtete sich vor der Pest und der Frau, die sie gezeichnet hatte, und sie ließen die Sterbende allein mit dem Kind in ihren Armen. Da streckte die arme Frau flehentlich ihre Hände der Pest entgegen und bat, »Nimm mich dem Kinde nicht weg, das ohne mich verhungert, lass mich leben!« Die Pest sah plötzlich anders aus als sonst. Sie war kein dürres, hageres Gerippe mehr mit hohlen Augen, und sie neigte sich freundlich zu der Frau im Straßengraben. »Das kann ich nicht«, sagte sie traurig. »Ich muß rufen, wie es mir befohlen wurde, aber dein Kind wird nicht verhungern. Du wirst es noch lebend einem anderen in die Arme geben, dich aber werde ich dann rufen, so sanft, wie ich noch niemand gerufen habe.« Und die Pest neigte in Liebe und Frieden ihr Haupt und ging von dannen. Seht ihr, Leben und Tod haben oft ein verschiedenes Angesicht, und die Pest war barmherziger als die Menschen. Als die Frau aber wieder aufsah, da erblickte sie auf jener Stelle, auf der die Pest gestanden hatte, einen alten Mann in der ärmlichen Kleidung der Bettelmönche und mit einem spitzen, sonderbaren Hut auf dem Kopf, wie ihn die Lamas in Tibet tragen.
»Gib mir dein Kind«, sagte er. »Ich will es in meine Heimat, in die heiligen Berge von Tibet tragen und will es großziehen in aller Weisheit des Erhabenen.«
Da gab ihm die Frau ihr Kind. »Es ist ein Königssohn«, sagte sie.
»Das weiß ich«,
sagte der Mann aus Tibet. »Wenn du das weißt, will ich dir gerne mein Kind geben«, sagte die Frau. »Und die guten Götter unseres Hauses mögen es schützen. Unser Haus ist verlassen, aber es waren freundliche kleine Götter, die darin lebten, und sicher sind sie mit uns gezogen und stehen neben meinem Kinde.«
»Siehst du nicht, dass ein großer, schöner Engel neben deinem Kinde steht?«
fragte der alte Mann aus Tibet. Aber die Frau hatte die Augen geschlossen und atmete nicht mehr. Die Pest hatte sie gerufen, ganz so wie sie es versprach, so sanft, wie sie noch niemand gerufen hatte. Der alte Mann aber nahm das kleine Kind auf seine Arme und trug es so behutsam und vorsichtig, wie nur je eine Mutter ein Kind im Arm getragen hat, in seine einsame Heimat, in die heiligen Berge von Tibet. Sie wanderten Tage und Nächte, und neben ihnen ging der Engel, der die Seele des Kindes über den Sternenteppich zur Lotusblume getragen hatte. Und der alte Mann aus Tibet und der Engel redeten miteinander über Mantao, den Königsgaukler. Kapitel 2 die Königin der Ferne. Nun müsst ihr euch denken, ihr habet viele Jahre mit Mantao und dem alten Manne zusammengelebt, oben auf der Hochebene von Tibet, die nur selten eines Menschen Fuß betritt. Es ist ein raues, einsames Land. Eis und Schnee kommen und gehen auf ihm, und die wilden Winde singen ihre Klagelieder in seinen Klüften. In die kleine Hütte der beiden Menschen aber schauten keine Augen als die Augen der Sonne, des Mondes und der Sterne, und keine anderen Gäste sahen sie um sich als die Tiere der Wildnis, die Mantaos Jugendgespielen waren. Die Bergziegen schenkten ihnen ihre Milch und die Waldbienen ihren Honig, aus Brüderlichkeit und um den Segen Brahmas. Keine Menschen hatte Mantao kennengelernt, aber in alle Tiefen der Natur hatte ihn der alte Mann aus Tibet eingeführt. Er kannte den mühsamen Gang der pilgernden Käfer, deren schwachen Beinen ein Sandkorn groß und erhaben schien, und er kannte den Flug der Adler, die im gleitenden Schlag ihre Schwingen die Berge umkreisten, so hoch, daß ihre Gipfel ihnen klein und gering vorkamen. »Brahma ist den beiden«, sagte der alte Mann aus Tibet und nahm seine sonderbare spitze Mütze ab, vor den Käfern im Staube und vor den Adlern im Äther. »Siehe, beider Wege mußt du kennen und lieben, und beider Wege wirst du wandern auf dem Pfad deines Lebens, den Weg der Mühsamen und den Weg der Großen, die über den Bergesgipfeln kreisen, denn du bist Mantao, der Königsgaukler, und wirst wandern den Weg des Erhabenen.«
Mantao schaute auf die Käfer und auf die Adler, und er sah, wie die Sandkörner klein waren und groß erschienen, und wie die Berge groß waren und klein erschienen, und er lernte erkennen, wie die Dinge ineinander übergehen, dem, der auf Großes und Kleines schaut, mit den gleichen Augen der Andacht. Als nun Mantao ein schöner Jüngling geworden war, ohne noch zu wissen, was Schönheit ist, und ohne noch zu ahnen, was es heißt, anders als ein Kind zu sein, da rief ihn der alte Mann zu sich und sagte zu ihm:
»Siehe, du bist nun groß und schön geworden, ich aber bin sehr alt und sehr müde. Es ist nun an der Zeit, dass du deinen Weg wanderst und dass ich von dir gehe.«
Da erschrak Mantao, denn er liebte den alten Mann über alles.
»Lass mich mit dir gehen«, bat er,
und zum ersten Male überkam ihn das Gefühl, was es heißt, kein Kind mehr zu sein.
»Nimm mich mit dir dahin, wo du hingehst.« »Dahin, wo ich hingehe, kann ich dich nicht mitnehmen«, sagte der alte Mann, »denn siehst du, ich gehe fort von dieser Erde.«
»Soll das heißen, dass du sterben musst?«, fragte Mantao.
»Nein, ich muß nicht sterben«, sagte der alte Mann und lächelte. »Sterben ist ein Wort der Täler, ich aber gehe in die Berge. Siehe, alle Namen der Berge um dich herum habe ich dich gelehrt in den Jahren deiner Kindheit. Brahma segne deine Kindheit, sie war ein Gnadengeschenk für mich, alten Mann. Alle Berge haben wir miteinander gekannt und geliebt. Wir haben die Stunden gewusst, wann die Sonne über ihren Riesenleibern aufging und wann sie sie im Sinken vergoldete. Wir haben die seltsamen Gestalten beobachtet, die das Mondlicht um ihre weißen Firnen wob. Wir haben sie gekannt, wie wir die Käfer und die Adler kannten. Von allen Bergen aber kannte und liebte ich am meisten den Lishana. Nicht, weil sein Gipfel einer Krone gleicht, nicht, weil seine massigen Glieder schön sind wie ein Tempelgebäude, auch nicht, weil er groß und gewaltig ist, denn andere sind größer und gewaltiger als er. Ich habe ihn gekannt und geliebt, vor allem, weil ich wußte, daß ich einmal auf ihm den großen Heimweg antreten würde zum Erhabenen, von dem ich kam. Ich werde oben nicht sterben. Sage das ja nicht du, der auch nie sterben darf. Ich werde meinen alten, müden Körper ablegen, wie ich es jede Nacht tat, wie ich es oft im Wachen getan habe, wenn mein Geist sich von seinen Fesseln lösen durfte und ich mit inneren Augen über Berge und Täler schaute und auf die wirren Wunder dieser Erde. Nun lass uns auf den Lishana steigen, dass ich meinen Körper für immer ablege wie ein altes Gewand und den Erhabenen schaue von Angesicht zu Angesicht.«
Mantao schwieg. Der alte Mann aber streckte noch einmal seine Hände über die Halde aus
auf der seine Hütte stand, und segnete die Käfer und die Adler und die Bergziegen und Waldbienen, die ihn genährt hatten, mit dem Segen Brahmas. Dann ging er mit leuchtenden Augen seinen letzten Gang, und Mantaro folgte ihm. Auf halber Höhe des Berges blieb der alte Mann stehen und wandte sich zu Mantaro.
»Siehe«, sagte er, »unter dir die Täler im Abendsonnenschein. Dahin musst du nun gehen, denn jetzt ist dein Weg der Weg zu den Tälern der Menschen, bis du einst wieder zurückfindest auf deinen heiligen Berg. Diese Täler sind das heilige Land von Indien, das voll wirrer Wunder ist. Bunte Lampen brennen sie in den Tälern, aber es sind Lampen, die bald erlöschen. Du wirst ihnen fremd sein, den Menschen in den Tälern. Sie werden dich vielleicht für einen Bettler halten, für einen Gaukler. Du aber vergiss nicht, dass du ein König der Berge bist. Nun, lass uns Abschied nehmen. Mantaro, mein Königsgaukler, lass uns Abschied nehmen für dieses Leben, und ich danke dir für deine Kinderjahre, die meine Seele durchsonnt haben. Mir danke nicht. Diesen Dank statte ab allem, was atmet, statte ihn denen ab, deren Lampen erlöschen. Der Erhabene segne dich, der du nicht mein Kind warst, und doch mein Kind warst, das Kind meiner Seele und meines Geistes, für eine Zeit, die nun zu Ende ist.
Mit diesen Worten nahm der alte Mann seine Mütze ab, jene sonderbare spitze Mütze, die immer noch dieselbe war, seit dem lange vergangenen Tag, da der alte Mann das kleine Kind auf der Landstraße in seine Arme genommen hatte. Die Mütze war um viele schmutziger und unscheinbarer geworden in den vielen Jahren, aber Mantaro erschien es, als wäre es eine Krone, die der alte Mann abnahm, um sein Haupt zum Abschied zu entblößen vor dem, den er als ein kleines Kind in seine Berge getragen hatte. Da fiel Mantaro, der Königsgaukler, in die Knie und weinte bitterlich. Der alte Mann aber ging mit festen und geraden Schritten weiter auf seinen geliebten Berg Lishana hinauf, und sein weißes Haar flatterte im Abendwind. Mantaro sah ihm nach, bis er ihn nicht mehr sehen konnte. Da sank die Sonne über den Gipfeln und der Berge von Tibet. Nun schlief Mantaro die letzte Nacht in der Hütte seiner Kindheit. Ihm war sie ein königlicher Palast gewesen, geschmückt mit den bunten Bildern seiner Kinderseele und der Seele des alten Mannes, der auch eine Kinderseele hatte und der nun von ihm gegangen war. Zum ersten Male sah Mantaro, dass der königliche Palast seiner Kindheit eine ärmliche Hütte war, und er schlief einsam und traurig ein. Am anderen Morgen aber wollte er, wie es ihm der alte Mann zum Abschied gesagt hatte, von den Bergen in die Täler niedersteigen, zu den wirren Wundern Indiens, zu denen seine Seele ihn zog, ohne dass er es wusste. Um Mitternacht erwachte er, und da erschien es ihm, als seien die Wände seiner Hütte seltsam verändert, als seien sie feingliedrige Blütenblätter einer Lotusblume geworden, in deren Kelch die Sterne schauten. Von der Lotusblume aber spannen sich lauter feine, feste Fäden weit, weit hinaus und hinunter in die Täler Indiens, und ihm war, als müsse er diesen feinen Fäden folgen, mit denen er sich verkettet fühlte. Er wußte nicht, wie. »Das ist die Kette der Dinge«, sagte eine leise Stimme. »Ich will auf deine Kette der Dinge achten, wie ich es dir versprochen habe, Mantaro, mein Königsgaukler.« Es war die Stimme seines Engels, der zu seinen Häupten stand und auf ihn niederschaute. Mantaro aber sah ihn nicht. Mantaro sah in die Sterne, und ihm war, als formte sich vor seinen Augen aus dem blauen, golddurchwirkten Schimmer der Nacht die Gestalt einer Frau von unsagbarer Schönheit, so unerreichbar göttlich und erhaben und doch so seltsam vertraut mit allem, was in ihm war, als sei alle Liebe, die er hier empfunden, für die mühseligen Käfer und die kreisenden Adler, für den alten Mann mit der spitzen Mütze und für die Bergziegen und Waldbienen, eins geworden in dieser Frauengestalt über den Sternen. »Ich bin du, wenn ich auch jetzt von dir getrennt bin«, sagte die Frau über den Sternen und lächelte. Siehe, meine weißen Glieder werden gebaut von deinen Gedanken, mein Gewand wird gewirkt von deinen guten Werken, und alle Liebe und alle Sehnsucht, die in dir atmen, sind mein Diadem. Ich bin du, und einmal wirst du ganz mit mir vereinigt sein. Baue meine Glieder, wirke mein Gewand und durchleuchte mein Diadem mit den Edelsteinen deiner Liebe. Je mehr du mich schmückst, umso mehr werde ich dich lieben, Mantao, mein Liebster, mein Königsgaukler.
»Wann werde ich mit dir vereinigt sein?« rief Mantao, und ihm war, als stünde sein ganzes Wesen in Flammen, die er noch nie gekannt.
»Wenn du ganz du sein wirst, Mantao, mein Liebster, wenn du durch die Täler Indiens gegangen bist und durch ihre wirren Wunder, wenn du die Stadt der bunten Lampen kennst und die Stadt der erloschenen Lampen, wenn du wieder heimkehrst, über den heiligen Berg in Tibet, in das Königreich der Ferne. Denn sehe, ich bin die Königin der Ferne, die Königin deiner Ferne, die du suchen wirst auf allen deinen Wegen, bis du sie gefunden.
Wie aber soll ich das Königreich meiner Ferne finden und dich in ihm, Königin der Ferne?
Fragte Mantao. Du mußt einen Schild, ein Schwert und eine Krone tragen, und die will ich dir geben. Die Schwert soll dich schützen und die, für die du deinen Weg wanderst. Diesen Schild sollst du halten über allem, was atmet und dich um Hilfe ruft. Deine Krone aber wirst du unsichtbar tragen, und niemand wird sie sehen auf dieser Erde. Deine Krone wirst du selbst erst sehen im Königreich der Ferne. Ein König wirst du sein mit einer unsichtbaren Krone, und sie werden dich für einen Gaukler halten. Der Erhabene segne dich, Mantao, mein Liebster, mein Königsgaukler, denke an deine Königin der Ferne. Mantao schlief wieder ein, und als er am Morgen erwachte, lagen ein Schild und ein Schwert von einfacher Arbeit und ärmlichem Aussehen neben ihm, eine Krone aber konnte er nicht an sich entdecken. Da nahm er den Schild und das Schwert auf, segnete die Käfer und die Adler, die Bergziegen und die Waldbienen, nahm Abschied von der Hütte seiner Kindheit und stieg langsam die Berge hinunter zu den Tälern Indiens.